Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Was bedeutet ein Lieferkettengesetz für die Kaffeebranche? Hat die Kaffeekapsel noch Zukunft? Und warum sollte man Nachhaltigkeitsinitiativen trotz Greenwashing-Pauschalverdachts unbedingt setzen? Diese heißen Topics bespreche ich heute mit Marianne Neumüller-Klapper. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich freue mich, durch das heutige Gespräch zu führen. Und wie immer möchte ich am Beginn ganz kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Marianne Neumüller-Klapper ist derzeit Operations- und Sustainability-Direktor bei Nespresso Österreich. Sie begann ihre Karriere bei Nespresso im Jahr 2013 und übernahm 2015 die Rolle der Prokuristin. Bevor sie in den Bereich Customer Care und Service aufstieg, war sie als Operations Director und Supply Chain Procurement Director tätig. Ihre Bemühungen konzentrieren sich auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Nespresso. Ja, Nespresso war ja eigentlich einer der ersten, der ein patentiertes Kapselsystem auf den Markt gebracht hat. Inwiefern hat denn das einmal die Kaffeewelt revolutioniert?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, es war das erste Mal, dass es ein Kapselsystem gab. Auf der einen Seite geht es um die Qualität, um die gleichbleibende Qualität. Man wollte eigentlich, der Anspruch war immer, den Espresso, so wie man aus dem Italienurlaub kennt, auch zu Hause zubereiten zu können, das einfach zu gestalten. Und das Kapselsystem hat das ermöglicht. Und natürlich die Kaffeequalität oder der Sinn für Kaffeequalität, dieses Gespür für guten Kaffee hat sich damit sehr stark entwickelt, weil es dann krasse Unterschiede gab zwischen dem Filter Kaffee und dem, was man hier aus der Nespresso-Maschine, aus der ersten portionierten Maschine bekommen hat.
Kann man sagen, der Filterkaffee ist richtig gehend verdrängt worden?
Ja, das auf jeden Fall. Also Filterkaffee hat dann seine Liebhaber verloren, weil man wirklich guten Espresso auf Knopfdruck bekommen hat und gleichbleibende Kaffeequalität.
Neben der gleichbleibenden Kaffeequalität besteht ja auch der Vorwurf, dass natürlich die Abfallmenge enorm mehr geworden ist durch das Kapselsystem. Gibt es da negative Auswirkungen oder wie geht Nespresso damit um?
Also grundsätzlich, die Kapseln, wenn sie recycelt werden, die landen nicht im Müll, sondern sie werden recycelt, wiederverwendet und man kann sogar auch den Kaffeesud wiederverwenden. Also es wird wirklich alles wiederverwendet. Aber auf der anderen Seite, das Kapselsystem spart auch wieder Lebensmittelverschwendung ein, weil ich bei einer Kaffeekapsel genau die Menge Kaffee nur benötige, die es wirklich für die perfekte Tasse benötigt, wenn ich sie trinken möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Filtermaschine oder auch jetzt einen Vollautomaten mit dem Nespresso-System vergleiche, dann sehe ich ganz klar, dass ich hier gesamtheitlich einen geringeren CO2-Fußabdruck pro Tasse habe. Das ist durch Lifecycle Assessments auch belegt. Das heißt, ich spare hier die wertvolle Ressource Kaffee ein. Warum? Weil nämlich beim Kaffeeanbau die meisten CO2-Emissionen eigentlich entstehen. Nämlich rund 50% der CO2-Emissionen einer Tasse Kaffee entstehen schon beim Anbau. Das heißt, es gilt wirklich, den Rohkaffee oder den gemahlenen Kaffee, so wie er dann in der Kapsel drinnen ist, zu schützen. Und wenn ich genau die Menge Kaffee nur verwende, die es benötigt für die Tasse und nicht mehr, dann habe ich natürlich auch hier ein nachhaltigeres System.
Also der Rohstoff per se ist schon wertvoll, aber kommen wir vielleicht noch einmal kurz auf dieses Thema der Kapsel. Sie haben gesagt, wenn man es sozusagen in den Recyclingprozess einbringt, was heißt das eigentlich für den Kaffeeverbraucher? Wo sollte er die Kapsel entsorgen? Nicht im Hausmüll, nehme ich an.
Nein, nicht im Restmüll. Und zwar, es gibt ein eigenes Kapselsammelsystem. Warum? Da muss man vielleicht etwas ausholen. Die Kaffeekapsel ist nämlich laut dem Gesetz aktuell nicht als Verpackung eingestuft, sondern gilt als Produkt. Und ein Produkt darf also nicht jetzt in den gelben Sack, in die gelb-blaue Tonne, in die blaue Tonne, je nachdem, wie in Österreich gesammelt wird. Das heißt, dafür, die wäre eigentlich vom Gesetz her bestimmt, im Restmüll zu landen. Und das ist schade. Das haben wir uns vor 15 Jahren gedacht und haben ein eigenes, freiwilliges Kapselrecycling-System aufgebaut, das mittlerweile mehr als 2100 Sammelstellen verfügt in Österreich. Und da können die Konsumenten und Konsumentinnen die Kapseln sehr einfach zurückbringen. Das sind unsere Geschäfte zum Beispiel. Dort in unseren Boutiquen kann man die Kapseln zurückbringen, im Elektrofachhandel, aber auch in den Abfallsammelzentren der Gemeinden können die Kapseln zurückgebracht werden, werden dann zu einem Verwerter gebracht, wo Aluminium und Kaffeesud getrennt wird. Das Aluminium geht in den Sekundärkreislauf und der Kaffeesud wird zu Biogas vergoren und daraus wird Strom erzeugt. Aber es gibt auch was Neues, eine Innovation beim Kapselrecycling.
Und zwar, die wäre?
Und zwar in Oberösterreich haben wir uns gemeinsam mit dem Kaffeeverband, also mit allen Herstellern von Kaffeekapseln zusammengetan und gesagt, machen wir doch ein innovativeres Projekt. Und dort können die Kapseln auch im Lebensmitteleinzelhandel, also in den Billa Plus Filialen zum Beispiel, gesammelt werden, werden dann nach Pettenbach in eine neue Anlage gebracht, wo Aluminiumkapsel, Kunststoffkapsel gemeinsam in einer Tonne gesammelt werden und in einem Zug verwertet werden können. Sprich also, ich werfe oben alles hinein und hinten stehen jetzt vereinfacht gesagt drei Töpfe, einmal Aluminium, einmal Kunststoff und einmal Kaffeesud. Und das Aluminium ist so sauber, dass ich es wieder in den Kreislauf zurückbringen kann, um daraus wieder eine Kapsel herzustellen. Genau das Gleiche auch beim Kunststoff. Da kann ich auch aus diesen Kunststoffen wieder eine Kapsel herstellen. Und aus dem Kaffeesud gibt es unendliche Möglichkeiten. Zum Beispiel können da Pflanztöpfe gemacht werden, es können Möbelapplikationen, also Oberflächen gestaltet werden, Ölbindemittel oder auch Blumenerde.
Eigentlich vielfältig, was alles mit Kaffee möglich ist. Nichtsdestotrotz, die EU-Kommission plant jetzt sozusagen Einweg-Kaffeekapseln den Kampf anzusagen und will sie sogar verbieten. Welche Auswirkungen hätte jetzt dieses Verbot auf Nespresso und die Kaffeebranche allgemein, weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die auf diese Kapselsysteme setzen.
Ja, also diese Verordnung, diese sogenannte PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, die ist jetzt schon verabschiedet. Das heißt, dieses Thema ist jetzt zum Glück auch vom Tisch. Es ist so, dass Kaffeekapseln weiterhin erlaubt sein werden. Das heißt, sie müssen aber entweder recycelbar oder kompostierbar sein. Das ist jetzt die Vorgabe. Das wurde erreicht, weil ich glaube, es wäre nicht sehr gut gewesen, ein Produkt, das es am Markt sehr verbreitet gibt, ganz einfach zu verbieten. Was würden Leute machen, die eine Espresso-Maschine haben oder eine andere portionierte Maschine haben? Die müssten dann eine neue Maschine kaufen, um wieder Kaffee zubereiten zu können. Das wäre nicht im Sinne der Nachhaltigkeit gewesen.
Es gibt ja verschiedene Kapselsysteme mittlerweile von unterschiedlichen Herstellern. Warum setzt Nespresso nach wie vor auf Aluminium und nicht auf abbaubare Kapseln oder Plastik?
Ja, und zwar Aluminium schützt den Kaffee am besten vor Licht, Luft und Feuchtigkeit. Das heißt, ich muss zwar auf meine Kaffeekapseln bzw. auf die Verpackung ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufschreiben, aber am Ende des Tages, wenn ich diese Kapsel in 10 Jahren trinke, wird sie genauso schmecken wie jetzt, weil ganz einfach sie nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt. Kaffeearomen sind sehr flüchtig, das heißt, wenn die mit Sauerstoff in Verbindung kommen, geht es sehr rasant, dass sie verschwinden. Sie sind dann in der Luft, es riecht gut. Aber es schmeckt dann nicht mehr in der Tasse und deshalb setzen wir auf Aluminium, weil es am besten den Kaffee schützt und weil Aluminium nahezu unendlich oft recycelbar ist. Das heißt, wenn ich die Kapseln zurückbringe, kann ich aus dem Aluminium wieder ein Produkt aus Aluminium und im besten Fall auch die Kapsel wiederherstellen.
Jetzt gibt es von der EU natürlich weitere Ideen, beziehungsweise auch die Einführung des Lieferkettengesetzes wird natürlich seine Auswirkungen auf die Kaffeebranche haben. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja zuerst schon gesagt, die größte Ressource ist der Kaffee selbst und der Kaffeeanbau. Wie viel Einfluss haben Sie da?
Ja, also es ist so, dass Nespresso eine besondere Lieferkette hat. Also als Nespresso kennen wir wirklich alle Akteure innerhalb der Lieferkette sehr genau. Das heißt, wir können auch bis zum Landwirt oder Landwirtin in Kolumbien, in Indonesien und so weiter feststellen, woher der Kaffee kommt. Also wir haben da sehr direkte Lieferantenbeziehungen. Wir kaufen von den Kooperativen und wissen, welche Landwirte da in der Kooperative vertreten sind. Das heißt, für uns ist es, sage ich mal, von dem holistischen Prinzip her eine sehr einfache Übung, das Ganze festzustellen und auch dem gerecht zu werden. Nur, was die Schwierigkeit ist, ist, wie reportet man dann all dieses? Ja, weil Sie dürfen sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt eine Tasse Kaffee trinken, dann könnten dort unterschiedlichste Landwirte an der Produktion des Kaffees beteiligt sein. Und dann müssen Sie jeden Einzelnen dafür nachweisen. Also das macht es dann schon sehr aufwendig und interessant. Ja. Das heißt, grundsätzlich sehen wir als Nespresso hier weniger im übergeordneten Ziel das Thema, sondern wir sehen es dann, wie es dann umgesetzt wird, welche Bürokratie dann dahinter ist, wie viel Aufwand dahinter steckt, das in gewisse Systeme reinzuladen. Das ist ja alles auch noch nicht ganz genau definiert, wie das dann zu erfolgen hat. Und dort sehen wir die Schwierigkeit.
Also in der Praktik, Kapabilität genau. Ist dann tatsächlich die Schwierigkeit. Ich habe ja gelesen, dass zum Beispiel Dahlmeier durchaus überlegt hat, überhaupt von einigen Kooperativen Abstand zu nehmen, weil sie sagen, sie können halt nicht bis in die letzte Zelle rückverfolgen, ob dort wirklich tatsächlich kein Kind arbeitet oder vielleicht irgendwelche Pflanzenschutzmittel oder Ähnliches eingesetzt werden. Wie sehen Sie da das? Sehen Sie sich da gut abgesichert? Können Sie sich da hundertprozentig verlassen auf die Lieferanten?
Also wir sehen uns hier sehr gut abgesichert, weil wir eben diese sehr direkte Beziehung haben. Ich kann jetzt nicht kommentieren über die Lieferkette von Dallmayr, aber ich glaube, dass das für die Kaffeebranche natürlich eine Herausforderung ist, weil sehr viele Akteure ganz einfach von Großhändlern ihren Kaffee beziehen und gar nicht wissen, woher der Kaffee genau kommt. Wir arbeiten hier mit mehr als 150.000 Farmer und Farmerinnen, das sind Kleinbauern, zusammen und unterstützen die auch mit Agronomen. Das heißt, vor Ort gibt es einen Agrarwissenschaftler, die dann mit den Farmern und Farmerinnen zusammenarbeiten, um zum Beispiel regenerative Landwirtschaft zu betreiben, also nachhaltig Kaffee anzubauen, die Qualität zu verbessern und natürlich auch sicherzustellen, dass hier keine Kinderarbeit, keine ausbeuterische Arbeit hier stattfindet und dass alle Akteure entsprechend auch gut bezahlt werden.
Sie haben offenbar schon seit Jahrzehnten dieses System gut aufgebaut und diese nachhaltigen Lieferbeziehungen gestaltet. Sehen Sie die Gefahr, dass das Lieferkettengesetz andere Klein- und Mittelbetriebe vielleicht dann überfordert?
Ja, also das kann natürlich eine große Gefahr sein für kleinere Unternehmen, die zwar jetzt nicht direkt davon betroffen sind, weil da gibt es also einen Stufenplan, entsprechend abgestuft nach den Jahren. Also das geht von 2027 bis 2029, jetzt geht es zuerst von großen Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen hin, aber kleinere Unternehmen 2029 sind 1.000 Mitarbeiter, 450 Millionen Euro weltweiter Umsatz im Jahr. Also das sind schon noch größere Player. Aber kleinere Unternehmen können natürlich auch Teil des Ganzen werden, wenn sie innerhalb dieser Lieferkette von diesen größeren Unternehmen dann dabei sind. Das heißt, die könnten da schon auch unter die Räder kommen, weil sie ganz einfach gewisse Nachweise nicht erbringen können und auch die Ressourcen noch nicht haben, um diese ganze Bürokratie dann zu stemmen, die da auf sie zurollt. Also da gibt es schon eine Gefahr, die kleinen Unternehmen, dass die da nicht unter die Räder kommen, weil sie zwar nicht direkt, aber indirekt betroffen sein können. Und ja, ich glaube, es ist wichtig auch dann zu schauen, wenn man nämlich jetzt dann Lieferbeziehungen von gewissen Ländern oder von gewissen Regionen dann einstellt, was macht das dann mit den Leuten vor Ort? Ja? Das ist ja auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man dann rausgeht und sagt, so, es geht mich nichts mehr an, ich kann da nichts mehr beziehen, weil vielleicht da und dort irgendwelche Themen nicht nachgewiesen werden können. Da muss man hier, glaube ich, viel stärker vor Ort dann präsent sein, um mit den Leuten zu arbeiten, um sie auch dort auf diesen Standard zu bringen, weil sonst schaffen wir eigentlich genau das Gegenteil, dass wir zwar sagen, ja, es ist alles nachhaltig beschaffter Kaffee, aber in Wirklichkeit nehmen wir die Existenzgrundlage von verschiedensten Familien in unterschiedlichen Ländern weg. Das wäre natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Das, glaube ich, ist keinesfalls im Sinne des Erfinders, weil es geht ja darum, dass man die Nachhaltigkeit insgesamt nicht nur in Europa, sondern auch für die produzierenden Regionen stärkt. Wie sehen Sie diese Balance zwischen der Notwendigkeit von mehr Transparenz und der praktischen Umsetzung solcher Gesetze oder ähnlicher Regulierungen, die halt Sie im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte schon in Ihren Jobs mitbekommen haben?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, das übergeordnete Ziel immer zu sehen. Ja? Das übergeordnete Ziel ist ja auch richtig, dass man sagt, man möchte hierfür mehr Nachhaltigkeit schaffen, sorgen, dass man hier auch sicherstellt, dass keine Kinderarbeit zum Beispiel passiert auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Frage ist halt nur, wie man es dann umsetzen kann. Wir haben zum Beispiel das auch getestet im Kongo, wo wir mit der Public Blockchain, mit einem Unternehmen gemeinsam die Nachverfolgbarkeit über die Public Blockchain sichergestellt haben. Das heißt, man konnte, wenn man seinen Kaffee gekauft hat, die Packung öffnen, einen QR-Code scannen und konnte sehen, welche Landwirte waren an der Kaffeeproduktion beteiligt. Und das Schöne war auch noch, dass man wirklich sehen konnte, wann hat der Kaffee welche Wege genommen, also vom Lagern im Kongo, dann weiter Transport mit dem Schiff und bis zur Ankunft in Europa. Das konnten wir machen. Das ist natürlich eine sehr aufwendige Geschichte und eine teure Geschichte. Wir haben gezeigt, es ist möglich, aber da stecken natürlich Ressourcen dahinter und da muss man auch vor Ort sein. Und das Besondere war auch noch, dass man dann sehen konnte, die Bestätigung, dass wir den Preis bezahlt haben, den Premiumpreis für die Qualität an die Landwirte bezahlt haben. Und das haben die Landwirte auch bestätigt. Und das konnte man wirklich transparent sehen. Aber das ist natürlich, wenn man das über die gesamte Wertschöpfungskette macht, natürlich schon ein Ding. Weil das sind wirklich Kleinbauern, die haben 3 bis 5 Hektar. Vielleicht gibt es mal einen größeren mit 15 Hektar. Aber das sind wirklich kleine Landwirte. Und das alles zurückzuverfolgen, das ist schon ein sehr großer Aufwand, der dahinter steckt. Und ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausleert, dass man hier zu viel Bürokratie macht, weil dann müssen Ressourcen bereitgestellt werden, die sich darum kümmern. Das muss irgendwer auch bezahlen am Ende des Tages. Und wer wird das bezahlen? Der Konsument.
Ja, vermutlich der Konsument. Und Sie machen ja jetzt sehr viel und sprechen auch offen als Nespresso drüber, was Sie machen. Wie gehen Sie denn mit so Vorwürfen, um nicht manchmal zu sagen, auch Pauschalverdächtigungen rund um Greenwashing um? Zahlt es sich noch aus oder lohnt es sich noch, über Nachhaltigkeit zu sprechen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, über Nachhaltigkeit auch zu sprechen, aber immer offen und ehrlich die Themen anzusprechen. Diese Pauschalvorwürfe, so wie Sie es gesagt haben, die gibt es natürlich. Hauptsache, es ist einmal was gesagt, ja. Und irgendetwas bleibt, Negatives bleibt ja dann immer hängen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das eigentlich die Motivation für viele Leute nimmt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter zu beschäftigen. Oder auch, wenn man ernsthafte Ambitionen hat, das kommt dann nicht mehr an. Dann sagt jeder, na, das ist ja eh nur Greenwashing oder die zählen uns halt irgendetwas, das kann eh keiner nachvollziehen. Das ist halt wirklich schade. Ich finde es auch besonders schade, wenn es wirklich Experten sind oder vermeintliche Experten, die dann zum Beispiel sagen, ja, da gibt es eine Studie, Life Cycle Assessment, dass portionierter Kaffee weniger CO2-Ausstoß hat als jetzt ein Vollautomat. Aber na, die Studie lese ich mir nicht durch, weil ich will eigentlich keine Kapseln. Und so etwas ist dann wirklich ernüchternd. Und solche Dinge sollten eigentlich nicht passieren. Wir sollten über Daten und Fakten sprechen. Da kann man sich austauschen, da kann man voneinander lernen. Aber man soll sich nicht gegenseitig versuchen, schlecht zu machen. Und am besten ist es wirklich, die Fakten am Tisch zu lassen.
Jetzt sieht ja die Green Claims Richtlinie vor, dass man auch alle CO2 oder umweltbezogenen Angaben auch tatsächlich durch ein Assessment überprüfen lässt. Wie stehen Sie dazu? Wie wird das auch Bürokratie bringen und wird das nicht die Großen ein bisschen bevorzugen gegenüber den Kleinen, weil sich die das nicht leisten wollen?
Also das Zweite sicherlich ja. Große Unternehmen haben teilweise schon Lifecycle Assessments und entsprechende Überprüfungen für ihre Claims, weil als Großer ist man natürlich, läuft man mit einer großen Zielscheibe herum. Das ist ganz klar. Kleinere Unternehmen können da aktuell draufschreiben eigentlich, was sie wollen. Die werden eh nicht irgendwo angegriffen, weil die sind zu klein. Die haben eine viel zu kleine Zielscheibe. Ja. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man hier nur mit faktenbasierten Claims hinausgeht, weil am Ende verwirren wir sonst nur den Konsumenten. Der Konsument soll wissen, dass was draufsteht, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat. Ja. Und ja, das ist natürlich eine Bevorzugung der Großen, weil sie hier schon die Ressourcen haben und auch schon ihre Hausaufgaben teilweise gemacht haben.
Jetzt setzen ja sehr viele Veranstalter auch auf das Thema Green Meeting, Green Event. Man kann sich dafür Zertifikate holen. Warum ist, wenn die Aluminiumkapsel von Nespresso recycelbar ist, es trotzdem nicht möglich, solche Zertifikate zu bekommen, wenn Nespresso dabei ist?
Naja, das ist eine sehr gute Frage. Das Thema ist nämlich folgendes, dass ganz einfach keine Einzelportionen erlaubt sind im Rahmen von Green Meeting, Green Event, also im Rahmen des Umweltzeichens. Es sind nur kompostierbare Kapseln erlaubt. Und obwohl die Nespresso-Kapsel dann zu 100% eigentlich recycelt werden kann, weil bei einer Veranstaltung oder bei einem Meeting kann ich ja die Recyclingtonne, die wir zur Verfügung stellen, gleich neben die Kaffeemaschine hinstellen und da werden alle Kapseln recycelt. Also nicht nur 38% wie sonst in der Bevölkerung, sondern ich kann wirklich 100% recyceln. Das ist etwas, was nicht logisch ist und was aber, glaube ich, mehr ideologisch getrieben ist, dass man sagt, man möchte keine Aluminiumkapsel haben, auch wenn sie recycelt wird. Also da kann man mit Daten, Fakten aufwarten und das ändert sich leider nicht.
Wenn Sie jetzt die Märkte sich anschauen zwischen Europa mit doch einer sehr starken Regulierungsflut, um nicht zu sagen Regulierungswut, und andere Märkte in, sage ich mal, Asien oder den USA, Merken Sie da Unterschiede in diesem großen Konzern, in dem Sie tätig sind?
Ja, das sind schon große Unterschiede. Also gerade jetzt innerhalb der EU sind natürlich sehr, sehr viele Regularien, die auf uns zukommen, die wir erfüllen müssen. Das ist in den anderen Ländern, die Sie angesprochen haben, wie USA oder Region Asien, ist das nicht so sehr der Fall. In den USA gibt es schon noch einzelne freiwillige Themen, die hier nachverfolgt werden, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht in diesem Umfang. In Asien, sage ich mal, ist Japan oder auch Südkorea, die sind da schon ein bisschen fortgeschrittener, die machen schon ein paar Sachen, aber nicht in dem Umfang, wie es in der EU passiert. Die Frage ist halt natürlich, was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit von Europa, wenn wir uns hier mit sehr viel Bürokratie ganz einfach den Tag vertreiben, anstelle uns um andere Dinge zu kümmern. Ja, ich versuche dann immer, mich positiv zu stimmen und zu sagen, was ist das übergeordnete Ziel, was wollen wir damit erreichen, und das ist grundsätzlich ja in Ordnung, aber ich glaube, die Umsetzung, wie wir es machen, da sind wir sehr, sehr bürokratisch, und es ist auch nicht, oftmals nicht klar, wie kommen Daten von einem System ins andere, wer überprüft das überhaupt, ja? Also wie viele Beamte werden dann abgestellt, um diese Dinge auch dann wirklich im Detail zu prüfen, weil wenn das auch nicht überprüft wird, kann man da ja alles hineinschreiben, theoretisch. Ja? Also das sollte ja schon auch wirklich fundiert sein, und ich glaube, das macht schon schwierig in Europa, da jetzt wirklich on top of the things zu sein, bei allen Themen am Letztstand zu sein.
Also die nachhaltigen Dinge soll man machen, aber das soll auf jeden Fall überprüfbar sein, was man da auch in die Auslage stellt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ganz genau, ganz genau.
Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, Nespresso vermittelt ja das Gefühl, dass ihr immer ein bisschen mehr machen wollt, als eigentlich gesetzlich gefordert ist. Was sind so noch die nächsten Pläne und Schritte in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Ja, also für uns ist ganz wichtig die Dekarbonisierung unserer Wertschöpfungskette. Also wir planen bis 2035 Net Zero zu werden. Das ist sozusagen unser frühester Zeitpunkt, wo wir das erreichen können, laut unseren Plänen, die wir jetzt aktuell haben. Und natürlich, das gelingt uns nur mit regenerativer Landwirtschaft. Das heißt, wie der Kaffee angebaut wird. Regenerative Landwirtschaft heißt kompostieren, mulchen, Schattenbäume pflanzen, damit auch eine Diversifikation des Einkommens für die Landwirte zu schaffen, und natürlich auch Wassermanagement, wo zum Beispiel Kaffee auf der Plantage auch gewaschen wird. Und dann natürlich auch die Kaffeegemeinschaften stärken, um ihnen ein existenzsicherndes Einkommen zu liefern. Weil auch wenn Nespresso einen höheren Preis bezahlt für die gute Kaffeequalität, die Landwirte liefern, heißt das noch immer nicht, dass alle wirklich davon leben können. Und deshalb haben wir uns da auch mit Fairtrade zusammengeschlossen, um einen sogenannten Living Income Reference Price zu implementieren. Das wird jetzt in Kolumbien, in der Region Caldas, wird das pilotiert. Das heißt, da gibt es ein Assessment, wie viel Einkommen braucht eine Familie dort vor Ort, um wirklich existenzsichernd leben zu können, sprich also auch die normalen Kosten zu bezahlen, aber auch eine Rücklage zu bilden für etwaige Unwegsamkeiten, die auf einen zukommen könnten. Und das wird mit Fairtrade erhoben und wird dann auch entsprechend reportet.
Gut zu wissen, dass wir auch in Zukunft mit bestem Gewissen Kaffee in Österreich konsumieren können. Sie sind schon immer im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement tätig. Was tut jetzt jemand, der sich beruflich mit dem Thema beschäftigt, privat für das Thema Klima- und Umweltschutz?
Ja, also ich habe das Glück, in einem Haus zu wohnen, und habe mir da auch eine Photovoltaikanlage jetzt aufs Dach gegeben, um meinen eigenen Strom zu erzeugen. Das heißt, ich bin noch nicht ganz autonom, aber teilautonom und kann damit dazu beitragen, dass weniger Strom jetzt vom Netz verbraucht werden muss. Ich habe einen Garten, ich habe einen Kompost, ich kompostiere auch und trage den Kompost dann auch wieder in meinem Garten zurück. Ich habe eine Regentonne, wo ich Wasser sammle und damit meine Blumen gieße und nicht jetzt Wasser von der Wasserleitung verwende. Und ich habe im Sommer meine Tomaten, meine Paprika und so kleines Gemüse angebaut und meine Kräuter, die ich dann halt auch trockne und zu Kräutersalz dann verarbeite, und versuche halt hier ein bisschen mehr von meinem Garten auch zu leben. Und natürlich auch das Recycling der Kapseln, weil 38% der Kapseln werden aktuell recycelt. Und wir wollen ja auf 50% in Kürze kommen. Das heißt, da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten.
Das nehme ich jetzt als klaren Appell mit an alle, die sozusagen Kaffeekapseln, egal welcher Marke zu Hause haben, sie einfach auch wirklich zur Abfallentsorgung ins Sondermüllzentrum zu bringen und dort abzugeben.
Genau.
Jetzt frage ich noch, welche Kaffeekapsel recyceln Sie am liebsten, weil das Ihr Lieblingscafé ist?
Mein Lieblingscafé ist aktuell die Sorte Istanbul, die trinke ich sehr gerne und die wird am meisten in meinem Recyclingbag zu finden sein.
Also vielleicht auch mal den Istanbul kosten, ein kleiner Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber jedenfalls die Kapsel recyceln. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch rund um Kaffee und nachhaltigen Genuss. Danke fürs Zuhören. Wir werden auch beim nächsten Mal wieder spannende Gäste anbieten und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.